und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Heute mal eine Sendung in eigener Sache. Wenn Sie, liebe Zuschauer, gerne mal live die Aufzeichnung von Chefsache mitverfolgen möchten, dann bietet sich Ihnen die Gelegenheit, und zwar am 9. Oktober im Rahmen des Bodensee Business Forums in Friedrichshafen. Sie werden dort die Gelegenheit haben, sich mit Spitzen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu vernetzen. Wir sprechen heute über das Bodensee Business Forum, über das Programm und den Initiator habe ich bei mir in der Sendung, aber vorab erstmal den Hintergrund.
Das Bodensee Business Forum bringt jedes Jahr mehr als 700 Entscheidungsträger zusammen. Aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Das Motto: Perspektiven schaffen. Die Mischung ist einzigartig. Vom Bundesminister bis zum Mittelständler, vom internationalen Top-Diplomaten bis zum Gründer. Im Mittelpunkt stehen die großen Fragen unserer Zeit: Nachhaltigkeit, Digitalisierung, geopolitische Spannungen. Immer mit einem klaren Fokus auf den Mittelstand als Rückgrat unserer Wirtschaft.
Unser Gast im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich den Initiator des Bodensee Business Forums und ehemaligen Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Herzlich willkommen, Dr. Hendrik Roth.
Schön, dass Sie hier sind. Hallo, Wenzmann. Freut mich auch.
Ich habe mir vorhin gedacht, vor 9 Jahren wurde das BBF, Kurzform, initiiert. Hätten Sie gerne die Probleme von damals, heute?
Ja, es wird ein bisschen unübersichtlich, sagen wir es mal so. Ja. Und wir hatten es auch jetzt in der Vorbereitung oder Organisation des diesjährigen BBFs, hatten wir es wirklich schwer. Mhm. Ich mache da jetzt nicht auf große Tränendrüse, aber wir wussten teilweise nicht, wen können wir ansprechen, weil wir dann Vorlauf teilweise von einem Jahr haben. Bundestagswahl, wer wird die Regierung stellen, wer ist in der Opposition?
Landtagswahl in Baden-Württemberg.
Ukraine und so weiter. Wir haben ganz, ganz viele Fragezeichen gehabt und trotzdem ist es dann jetzt doch gut gelungen, dass ich auch optimistisch bin, dass wir ein gutes Programm haben.
Um unsere Zuschauer mal abzuholen, das BBF, das Bodensee Business Forum, ist ja eine der größten Business-Veranstaltungen in Süddeutschland. Wie ist es damals dazu gekommen überhaupt?
Da ist eine Anekdote, das ist Professor Schwab, der Gründer von Davos, vom World Economic Forum. Der ist in Ravensburg zur Schule gegangen und dadurch hatten wir eine besondere Bindung. Er hat die Schwäbische Zeitung immer sehr gemocht und irgendwie kam der Kontakt zustande und dann habe ich ihn in Genf besucht und dann hat er gesagt, komm doch mal zum Forum nach Davos und ich habe einfach gedacht, boah, das ist so sensationell, was da passiert. Das kann man natürlich in einem deutlich kleineren, aber doch auch wichtigen Bereich versuchen zu kopieren.
Was steht über allem bei diesem Kongress?
Impulse und Orientierung. Das wollen wir bieten. Wir wollen Impulse setzen, wie man vielleicht die Probleme in der Zukunft anpacken kann, was natürlich im Falle der Ukraine müßig ist. Aber da können wir halt informieren, um teilweise Falschinformationen oder auch einfach so Orientierung zu geben, wie die Lage ist. Da kommt zum Beispiel jetzt ein hoher NATO-General und halt, wie soll man sagen, Ideen zu bringen, wie wir Probleme in Deutschland demnächst lösen können, werden wir jede Menge haben. Und da haben wir halt Fachleute, die dann auch mit hochrangigen Politikern zusammensetzen. Die Fachleute sind entweder selber aus der Wirtschaft oder aus der Wissenschaft.
In dieser Sendung spreche ich ja viel mit Geschäftsführern, CEOs von vor allen Dingen auch mittelständischen Unternehmen. Und die sagen, die Situation, die wir aktuell in Deutschland haben, ist verheerend. Auf dem Weg zum Studio habe ich eine Außenwerbung Plakatkampagne gesehen von einer Versicherung, die sagte, naja, wenn die nächste Kündigungswelle droht, lieber ein Rechtsschutz bei uns, ja. Ist die Axt am Baum in diesem Land?
Würde ich noch nicht sagen, weil ich glaube, es gibt immer noch Gelegenheit, dagegen zu steuern, aber Alarmstufe Rot würde ich auch noch nicht sagen, aber Orange. Nehmen wir unsere Autoindustrie, darüber werden wir auch debattieren. Massiver Technologiewandel. Die Leute, die immer noch, ich habe selber auch privaten Diesel, finde ich auch wunderbar, den Wagen, nur er ist nicht mehr die Zukunft. Und daran festzuhalten wird schwierig. Die Chinesen haben nicht nur aufgeholt, viele Experten sagen, sie sind deutlich besser in manchen Bereichen als die deutsche Automobilindustrie. Und ich habe heute auch eine Schlagzeile gesehen, die gesagt hat, weil die deutschen Autos so teuer sind, müssen sie genauso innovativer sein als die Chinesen. Und dann wird es einfach schwierig. Und das sehen wir hier im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen oder der Regio TV, dass die Zulieferer Probleme bekommen. Es gibt einige, die sagen, gut, dann nutzen wir das und steigen ein in die Rüstungs- und Sicherheitsindustrie.
Ja, aber wenn Sie gerade über die Chinesen sprechen und man chinesische Bilder sozusagen vor Augen hat, klar, dann sind das die chinesischen Fahrzeuge, aber ganz frisch sozusagen auch die Bilder der riesigen Militärparade, die wir gesehen haben. Xi Jinping gemeinsam mit Putin in einer Linie bildet sich dort ein Gegenblock, auf den wir uns einzustellen haben und auf über den man auch
sprechen. Ja, es ist der Versuch einer neuen Weltordnung. Auch darüber werden wir debattieren. Wir haben auch ein spezielles Podium, da geht's, die liberale Grundordnung geht zu Ende. Was bedeutet das für Unternehmen und Unternehmer? Und dann wird's einfach schon sehr, sehr schwierig. Und wir bekommen halt diese Tendenz zum Autoritären. Nehmen wir Donald Trump. Ein eigentlich Urverbündeter oder die Führungsmacht des Westens kippt zur Seite. Und es ist dann irgendwo hanebüchen, wenn Sie dann in der deutschen Debatte vor allen Dingen von den Rechtspopulisten hören, Donald rette und rette uns. Und er trifft jedes Mal eine Entscheidung, die Deutschland massiv wehtut.
Die politische Debatte hat sich auch stark verändert nach meiner Wahrnehmung. Auch durch Trump, die Art, wie kommuniziert wird, wie miteinander gesprochen wird. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die deutschen Politiker noch nach Orientierung suchen. Einerseits sind sie ganz fasziniert davon, eine Ansage zu machen, nach vorne zu gehen. Aber dann gehen sie wieder zwei Schritte zurück, wieder einen Schritt zur Seite und am Ende passiert gar nichts und man verliert sich im parteipolitischen Klein-Klein. Das nervt die Leute, oder wie ist Ihre Wahrnehmung?
Ich glaube, das ist teilweise gebe ich Ihnen recht, teilweise nicht. Ich meine schon, dass die Politiker sehr wohl versuchen und teilweise schaffen sie es auch, vernünftige Entscheidungen zu treffen, auch das Land wirklich zu regieren. Aber sie kommen damit in der Mehrheit vielleicht sogar schon nicht mehr durch. Wir haben, das kommt die zur Medienkritik, darüber debattieren wir auch. Wir diskutieren zum Beispiel, ist künstliche Intelligenz eine Gefahr für die Demokratie? Und dann kommt natürlich sehr viel digitale Medien mit rein. Sie kommen nicht mehr durch. Und die Altherr, die traditionellen Medien, wie Zeitungen, wie Rundfunk, Fernsehen, verlieren immer mehr an der Deutungshoheit. Und das ist schlecht. Viele sagen, oh, Deutungshoheit, wozu braucht ihr die? Nein, die unabhängigen Medien sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der Demokratie, des demokratischen Systems. Und darauf spielen die Gegner von Freiheit und all was mit demokratischen Grundstrukturen zu tun, spielen genau darauf ihre Melodie und stellen alles in Frage. Und es sind die leichten Antworten, die man von denen bekommt, die aber grundfalsch sind. Und das ist dann schwierig für Politiker, wie aber auch für Wirtschaftsbosse. Man kriegt ja auch mit, oder wir zwei kriegen das mit, aufgrund unserer beruflichen Erfahrung, die lavieren ja auch teilweise rum oder haben teilweise Medienauftritte, wo man sich sagt, Meister, eine kleine Schulung wäre gut gewesen. Aber das ist das Problem. Die sozialen Medien übernehmen Funktionen, die ihnen nicht gehören. Und das ist gefährlich. Und gerade in Zeiten, wo China zum Beispiel eine wirklich ganz andere Rolle weltweit spielen möchte.
Meine Wahrnehmung ist, dass die Debatte bisweilen viel zu kurz kommt. Die sozialen Medien sind stark, wenn du Meinungen äußern möchtest, wenn du stark pointiert etwas rüberbringen möchtest. Du generierst ratzfatz eine Reichweite, manchmal auch nicht, weil das letztendlich dem Algorithmus oder einer KI überlassen ist. Aber das Thema Debatte kommt immer und immer kürzer. Kann ein Kongress da wirklich was bewirken? Weil das ist letztendlich eine Veranstaltung,
an der man sich trifft. Ja. Ich hatte letztens einem anderen Kollegen gesagt, solange ich zum Beispiel die Teilnehmer dazu bekomme, mal darüber nachzudenken. Wir haben ja auch sehr viele Junge, wir haben Studenten dabei, wir haben Abiturienten, die teilweise über ein Freikartenkontingent kommen können. Wenn man die bewegen kann, nach diesem Kongress zu sagen, oh, das, da ist ein Thema, genau da will ich einsteigen, vielleicht gehe ich genau in dieses Thema für ein Studium rein, weil mich das hat überzeugt, dann haben wir schon ansatzweise was erreicht. Dass wir als Kongress die Welt nicht verändern können, ist klar. Aber ich glaube schon, dass wir zumindest die Teilnehmer, und wir rechnen auch in diesem Jahr so mit 600, 700, dass wir da was bewegen können.
Ich nehme auch wahr, dass dieses vor der eigenen Haustür kehren vielleicht auch mit mehr Erfolgspotenzial sozusagen versehen ist, als wenn du jetzt nach Berlin oder nach Brüssel starrst, stattdessen an den Bodensee und mit den Leuten vor Ort sprichst, dann schon auch punktuell natürlich die Leute, die darüber hinaus verantwortlich sind, herholst. Ist da überhaupt eine Bereitschaft da, auch in solche vermeintliche ländlichen Regionen wie den Bodensee zu kommen, um dort auch was zu bewirken und mit den Herrschaften vor Ort zu diskutieren?
Doch, die ist da, und weil diese Region trotz allem stark ist.
Eine der stärksten Wachstums- und Innovationsregionen, muss man ja auch sagen.
Wir sind vielleicht geografisch, ich glaube, Volker Kauder hat das mal gesagt, wir sind vielleicht geografisch Provinz, aber intellektuell bestimmt nicht. Und da wissen die Leute sehr wohl, und da ist auch die direkte Ansprache, die auch auf dem BBF sehr gut funktioniert, weil sehr häufig die Teilnehmer auch nach ihren Podien mit den Leuten im Foyer diskutieren.
Das hört man ja auch immer wieder. Das eine ist sozusagen die Show. Ja? Ja. Was passiert auf dem Podium? Da hast du dann die Leute, die bisweilen auch gegen anderen oder miteinander argumentieren. Aber spannend sind ja die Momente vor allen Dingen davor und danach. Das Vernetzen miteinander, das Zurückziehen vielleicht in einen Raum, der Austausch mit den Menschen vor Ort. Ich hatte kürzlich mit einem Oberbürgermeister gesprochen, der gesagt hatte, es ist so unfassbar wichtig, dass du nicht nur in deinem Elfenbeinturm sitzt sozusagen, sondern in den Maschinenraum hineingehst, dass du direkt vor Ort bist, ein Gefühl für die Emotionen und für die Themen der Menschen letztendlich entwickelst. Dient es dazu?
Ja, ganz eindeutig. Und wir haben jetzt, ich habe gestern die Zusage von, ich nenne jetzt keinen Namen, aber von jemandem sehr Prominenten bekommen, der gesagt hat, ich möchte gerne kommen, aber ich habe so fürs Podium nicht die Zeit. Aber der hat BBF-Erfahrung und sagt, ich will es mir anhören und ich will mit den Leuten weiter debattieren. Und da werden andere aus anderen Bereichen auch von profitieren, weil sie direkt diese Person auch erkennen werden und ansprechen können.
Es gibt ja Themen, die sind, auch wenn man es leider bedauern muss, die Dauerbrenner sind. Ich kann mich erinnern an einen BBF, wo der Botschafter der Ukraine Melnik vor Ort war. Als er damals da war, ich ihm auch gelauscht hatte, hatte ich mir gedacht, Mensch, wie tragisch die ganze Situation, aber es wird schon bald zu Ende sein. Ich weiß nicht, woher ich meinen Optimismus damals geholt hatte. Stand heute ist, es hat sich gefühlt gar nichts getan. Ganz im Gegenteil, es wird immer schlimmer.
Deshalb, wir haben vor dem Ukraine-Podium wird 5 Minuten eine ukrainische Studentin, die an der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen studiert, ihren persönlichen Gefühle wirklich den Leuten mitteilen. Und wir haben auf dem Podium den aktuellen polnischen Botschafter, der nur in Anführungszeichen Gesandter ist,
weil
der rechtspopulistische neue Präsident in Polen weigert sich, ihm quasi den Titel zu geben. Oder irgendwie, wir sind da in der polnischen Innenpolitik, die ich nicht diskutieren möchte. Aber der polnische Botschafter, das ist ein ganz erfahrener Diplomat, war selber in Kiew, war in Brüssel und so weiter, ist so quasi der Nachfolger von Melnik, und der erzählt genau dasselbe. Deutlich diplomatischer, aber im inhaltlich ist es genau dasselbe.
Wir werden gleich im zweiten Teil unserer Chefsache-Sendung weiter auf das Programm eingehen. Sie, liebe Zuschauer, sind eingeladen, mit zu diskutieren am 9.10. dann vor Ort beim Bodensee Business Forum in Friedrichshafen. Sie haben es jetzt schon rausgehört. Sie haben eine wirklich einmalige Gelegenheit, mit den Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Kultur zu debattieren in den Podien, auf den Panels und natürlich davor und danach. Gleich mehr dazu hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir sprechen heute in der Chefsache-Sendung über ein Format, wo diese Sendung auch demnächst aufgezeichnet wird und Sie als Zuschauer dabei sein können. Eine riesengroße Business-Konferenz in Süddeutschland, genauer gesagt in Friedrichshafen, das Bodensee Business Forum im 9. Jahr. Für Sie, liebe Zuschauer, vielleicht mal der Hinweis, wenn wir unsere Werbeunterbrechung haben, dann sprechen wir im Hintergrund nochmal mit der Regie. Und ich habe gerade aus der Regie gehört, also alles spannend, aber viel schöner wäre es, wenn man positive Perspektiven hätte. Das sehen Sie vielleicht ähnlich. Aber die Frage gebe ich direkt gerne mal an Dr. Groth weiter. Wie sehen denn überhaupt die Perspektiven aus? Denn das Motto des Bodensee Business Forums ist Perspektiven schaffen.
Ja, wir versuchen es mal positiv anzugehen, beziehungsweise wir wollen die Lage analysieren und sagen, welche Schlüsse ziehen wir daraus? Und dann tatsächlich je nach Podium und je nach Diskussion sagen, dann gehen wir doch, oder wir promoten den einen Weg, der scheint am aussichtsreichsten zu sein. Also es hilft nicht jetzt hier die Vogel-Strauß-Politik.
Die größte Not, die ich momentan wahrnehme, ist tatsächlich die wirtschaftliche Situation. Denn alles, egal was du vorhast, die Party muss irgendjemand bezahlen. Das tut am Ende die Wirtschaft. Und wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, dann geht es unseren sozialen Systemen nicht gut, den Steuereinnahmen geht es nicht gut, den Städten geht es nicht gut. Ganz drastisch, Bäder werden geschlossen. Im nächsten Jahr kommt die Ganztagesbetreuung. Viele Städte stehen wieder Ochs vom Berg und sagen sich, wie soll ich denn das jetzt noch hinbekommen? Immer mehr Aufgaben, immer mehr, was ich leisten muss, bei immer weniger Geld. Ich frage mich tatsächlich, also wie müsste denn eigentlich ein Hebel aussehen, der schnell wirkt, der schnell funktioniert, über den man schnell auch diskutieren kann?
Also da werden ja einige Zuhörer jetzt den Kopf wild schütteln und sagen, jetzt fängt er mit sowas an, es müsste wieder ein Hartz-IV-Reform, wie sie Gerhard Schröder durchgedrückt hat, müsste passieren. Das geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt argumentiere, es müssen die Ärmsten der Armen alles bezahlen, sondern wir müssen einfach schlagkräftiger wieder werden und einfach schneller reagieren können. Gerhard Schröder hat das gemacht mit der Folge, dass die SPD, man kann es wirklich jetzt vereinfacht sagen, jetzt wirklich um diese 12-15% kaspert. Die Frage ist, ob Merz so viel Traute hat, weil es wird natürlich dann auch für ihn und so weiter. Aber es ist, sagen wir mal, ganz in Europa haben wir diese Probleme, dass wir wirklich massiv Finanzierungsprobleme haben. Und im Moment scheint ja sowas wahr zu werden, was viele Leute gesagt haben, als jetzt beschlossen wurde, es gibt Sondervermögen, also Sonderschulden für die Bundeswehr, für und so weiter und so fort, dass sich manche Politiker oder Regierungsparteien auch sagen, oh prima, dann habe ich den Topf, um dann meine Klientel weiter zu befriedigen.
Genau. Und wenn er nicht reicht, dann machen wir wieder eine Steuererhöhung.
Ja, das ist der Punkt, der geht gar nicht. Aber wir haben es auf allen Bereichen. Ne? Also die SPD ist immer sehr schnell bei der Steuererhöhung. Die CSU, der Meister Söder, der Ministerpräsident Söder, mit seiner Mütterrente. I'm sorry, aber die können wir uns nicht leisten. Aber es drückt er brutal durch. Ich will sagen, die neue rot-schwarze Regierung hat nicht so einen wirklichen Startbonus hingelegt, wie viele es erhofft haben. Und wenn wir dann nach ganz rechts schauen, kann man nur hoffen, dass Merz Tritt fasst.
Das nervt nach meiner Wahrnehmung auch die Menschen. Diese politischen Diskussionen, diese Uneinigkeit, die man da bisweilen hat. Du hast ja eigentlich gehofft, dass da jetzt eine Koalition ist, die an einem Strang zieht, in einem Boot sitzt, die irgendwo einen Plan haben, selbst wenn es nicht so richtig vorangeht. Aber allein die Schlagzeilen wiederum der letzten Wochen beweisen wieder das Gegenteil. Die eine spricht von Bullshit. Was der Bundeskanzler gesagt hatte, das ist doch kein Ton einer Debatte, die man hören möchte, vor allen Dingen, die nicht zielführend ist.
Aber
werden die Spielregeln beim BBF anders sein?
Ja, werden sie, weil wir zwar eine kontroverse Diskussion haben, aber die Spielregeln sind wirklich, man lässt den anderen ausreden. Wir haben kompetente Moderatoren und wir haben Experten jeglicher Couleur auf den Podien und da wird wirklich um die Sache gerungen. Aber ich glaube, das Problem liegt einfach noch tiefer bei den Deutschen. Die Deutschen sagen zum Beispiel, wir wollen Bürokratieabbau. Alles weg, alles weg. Wenn sie dann aber merken, dass bei der Steuererklärung, dass auf einmal ihr besonderes Ding, was sie da haben, nicht mehr berücksichtigt werden würde oder das andere, sondern nur noch so, dann sagen sie, oh, das ist ja ungerecht. Will sagen, unsere Landsleute sollten sich eigentlich Gedanken machen, was will ich denn, wenn ich es ganz einfach haben will? Wird es ungerechter. Wenn ich es kompliziert haben will, wird es wahrscheinlich gerechter. Aber auf diesem Instrument so zu spielen, von wegen, ich kann alles haben mit einem ganz schnellen, das stimmt ja nicht. Die Probleme sind sehr komplex. Wir haben eine wandelnde Welt. Und nochmal, wir sind immer stolz gewesen auf unsere globalen Exporte. Da bricht eine Ordnung gerade zusammen. Und zu glauben, dass dann in Deutschland alles weiter so tickt wie 20, 30 Jahre vorher, ist einfach ein Trugschluss.
Die Mittelständler sind ja, ich sag mal, gerade wenn es auch Familienunternehmen sind, die über Generationen hinweg ihr Geschäft schon betreiben, die sind ich will es mal so sagen, krisenerprobt. Und sie tun vor allen Dingen eins nicht, sie warten nicht auf die Politik. Das heißt, sie entwickeln
Strategien. Und sie sind Innovationstreiber.
Sie sind Innovationstreiber, ja. Sie sind schnell. Ich hatte kürzlich mit einem CEO gesprochen. Wir haben auch über das Thema Zölle, USA und dergleichen gesprochen. Er sagte, naja, die Diskussion ist wichtig, auch mitzuverfolgen und so weiter. Aber es ist für uns ganz klar, dass der amerikanische Markt ein wichtiger Markt ist. Deshalb bauen wir vor Ort Ressourcen und Strukturen auf. Das heißt, sozusagen die Homebase Deutschland allein, von welcher alles exportiert wird, die scheint bei mehr und mehr immer mehr obsolet zu werden.
Ja.
Zugunsten einer dezentralen Struktur.
Ja.
Beobachten Sie das?
Da kann ich nur aus meiner eigenen Biografie, ich war ja für ThyssenKrupp in Brasilien und das war jetzt 2007 bis 2010, da hatten wir Werke, die hatten in der Qualität und in der Technologie standen die besser da als vergleichbare ThyssenKrupp-Werke in Deutschland oder Europa. Mhm. Wir sagen, die Welt hat sich massiv geändert. Das habe ich auch mal vor 10 Jahren irgendwo gesagt auf einem Handelskammertreffen und so weiter, bin ich böse für angegangen worden, da ich gesagt habe, ey, es können alle anderen können das auch, wir müssen innovativer werden. Und da ist meine Hoffnung der Mittelstand ganz eindeutig. Und aber wenn wir über den US-Markt reden, sollten wir doch vielleicht noch viel näher über den europäischen Binnenmarkt reden. Mhm. Der ist noch mal größer. Und da können wir tatsächlich viel beeinflussen. Und das ist ja das Fatale, wenn ich jetzt aufgrund dieser Krisenentwicklung von einigen höre, na, wir brauchen die EU nicht oder Europa ist sehr böse. Nein, Europa ist die Lösung. Die Lösung. Und Europa hat uns den Wohlstand beschert, den wir die letzten Jahrzehnte genießen konnten. Mhm. Und den sollten wir nicht gefährden. Und ich hoffe tatsächlich, dass der Druck, der internationale Druck, sei es über Trump, Russland, China und so weiter, so groß wird, dass Europa die Kraft aufbringt, sich nochmal zu reformieren und auch den Binnenmarkt auszubauen.
Mhm. Sehen Sie denn konkret auch Ansätze beim Bodensee Business Forum, Vertreter der Europäischen Union, die genau das Thema auf der Agenda haben?
Wir haben mehrere Diplomaten da, die halt Brüssel-Erfahrung haben. Wir haben einige Politiker da. Wir haben Günther Oettinger, zweifacher EU-Kommissar, der wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt und in seiner Analyse sehr, sehr hart klingt, aber in der Regel richtig liegt. Mhm. Von daher wird das schon thematisiert und auch werden Forderungen aufgestellt werden.
Von welchen Podien versprechen Sie sich denn auch eine gewisse Strahlkraft beim Bodensee Business Forum?
Vom allerletzten. Das wird nämlich, glaube ich, der ganz, ganz große Hit. Winfried Kretschmann kommt und wird 90 Minuten mit Professor Ursula Münch von der Akademie für politische Bildung diskutieren. Und da geht es teilweise natürlich um Rückblick, aber auch einen Vorausblick. Kein Wahlkampf. Wir haben mit allen Politikern gesprochen, die jetzt auch zum BBF kommen. Mhm. Es wird keine Wahlkampfbühne. Wir haben Manuel Hage, den in meinen Augen klaren Favoriten für die Landtagswahl im nächsten Jahr, ist da. Cem Özdemir ist auch da. Mit Themen, die nicht primär wahlkampffähig sind. Also die Leute können sich ein Bild machen von diesen Kandidaten und was sie voranbringen wollen oder nicht. Ja. Aber diese Kretschmann-Geschichte, dass er 90 Minuten Zeit sich nimmt, mit Professor Münch in aller Ruhe mal wirklich Bilanz zieht, wobei mir einige aus dem Kretschmann-Umfeld sagen, er will auf gar keinen Fall Bilanz ziehen, sondern er will nach vorne schauen. Mhm. Das dürfte hochspannend werden.
Mhm. Für das Bild, um nach vorne zu schauen, wir kommen so langsam zum Ende unserer Sendung, braucht es ja nach meiner Wahrnehmung vor allen Dingen auch Leadership, ich will es mal so sagen. Ja. Du kannst formal und bürokratisch die tollsten Dinge irgendwo beschließen, aber am Ende braucht es einen, der in der Lage ist, zu motivieren, zu inspirieren, Leute mitzunehmen, den Funken in ihnen zu entzünden. Haben wir sowas? Haben wir sowas vor Ort und haben wir sowas auf der politischen Bühne?
Also auf den Bühnen, wir haben Stand heute 13 Bühnen. Kann ich das wirklich bestätigen? Haben wir immer jemanden, sei es weiblich, männlich, sei es Firma, sei es Wissenschaft, sei es Politik, die wirklich auch in ihrer Position sagen, wir müssen das und das machen. Ob wir die in bunten Deutschland so haben, ich finde, was Friedrich Merz außenpolitisch macht, ist, ich bin ja sehr als alter DPA-Korrespondent Südamerika und Afrika sehr international, sind so, halte ich, was Friedrich Merz macht, für Komplett richtig. Mhm. Das geht auch hier ein bisschen unter. Friedrich Merz hat das deutsch-französische Verhältnis wieder auf ein gutes Niveau gehoben. Unabhängig von den Problemen, die Franzosen selber haben, glaube ich, ist dieser, nennen wir mal dieses Tandem Berlin-Paris, wesentlich für die Probleme, über die wir geredet haben. Mhm. Und da macht Merz in meinen Augen eine wirklich gute Figur, im Übrigen im Ausland deutlich besser bewertet als wiederum im Inland. Das ist auch so ein Standardding. Mhm. Und jetzt gilt es eigentlich für diese Regierung, ihre PS auf die Straße zu bringen. Und die Forderungen danach werden garantiert laut werden auf dem Podium.
Wenn das nicht mal ein guter Schlusssatz ist. Herzlichen Dank für das Gespräch, Dr.
Bitteschön.
Hendrik Roth und Sie, liebe Zuschauer, sind eingeladen. Am 9. Oktober, wir blenden hier auch nochmal ein, wie Sie an die Tickets herankommen. Alle Chefsache-Zuschauer haben natürlich Sonderkonditionen. Es würde mich freuen, wenn wir uns dann vor Ort mal persönlich kennenlernen. Bis dahin, alles Gute Ihnen noch, einen schönen Abend, viel Spaß beim weiteren Programm. Tschüss.